Einfach unterrichten, der Podcast von Friedrich Plus aus dem Friedrich Verlag. Wir bringen innovativen Unterricht für Lehrkräfte auf den Punkt.
So, herzlich willkommen beim Podcast Einfach unterrichten vom Friedrich Verlag. In jeder Folge bringen wir den neuesten Stand der Fachdidaktik in 5 Thesen auf den Punkt. Heute geht es um Käfer im Biologieunterricht. Mein Name ist Christina Wurst vom Institut für Digitales Lernen. Ich spreche hier mit den Menschen hinter den Unterrichtsideen des Friedrich Verlags. Mein heutiger Gast ist Steffen Schaal, Professor für Didaktik der Biologie an der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg. Er hat für den Friedrich Verlag einen Beitrag über Käfer als unentdeckte Schatztruhe des Biologieunterrichts geschrieben. Wie immer arbeiten wir in diesem Podcast 5 zentrale Thesen heraus, die für den Unterricht wichtig sind. Aber zunächst einmal hallo und herzlich willkommen, Steffen.
Ja, hallo, vielen Dank für die Möglichkeit, jetzt über das tolle Thema sprechen zu können.
Du sagst schon, tolles Thema. Käfer, das ist ein Thema, bei dem viele erstmal Bäh und Ekel empfinden. Was hat dich so an Käfern begeistert?
Ja, da muss ich sagen, mein Kollege Christian König, ursprünglich von der Uni Hohenheim, ein absoluter Käferfreak, hat mich eigentlich in dieses Thema gebracht. Das Spannende letzten Endes an Käfern ist zunächst mal inhaltlich eine wahnsinnig große Individuen- und artenreiche Ordnung innerhalb der Insekten und insgesamt auch, wenn wir vergleichen mit anderen auch Tierklassen, mit 400.000 bereits beschriebenen Arten und ständig wachsender Menge, wirklich konkurrenzlos im Vergleich auch zu anderen Tiergruppen. Auf der anderen Seite, wenn wir Käfer einfach einmal anschauen, dann haben wir eine Vielfalt von mini und wirklich sehr klein bis hin zu riesig, bis zu 17 Zentimetern, wenn wir den Herkuleskäfer angucken, und eine Formenvielfalt, eine Besiedlung praktisch aller Lebensräume. Das macht Käfer spannend. Und vor allem, wenn wir schauen, wie diese Käfer daherkommen, einmal in bunt schillernd, in vielen verschiedenen Farben oder beim Schildkrötenkäfer mit der Fähigkeit, die Farbe auch wirklich sehr schnell über Punktmechanismen zu ändern, bis hin eben zu einer Mimikrie bei den Käfer, Kurzflügelkäfer, so tun, als ob sie Bienen oder Wespen wären. Also es gibt, glaube ich, kaum eine vielfältigere Gruppe.
Und da ist noch vielfältiger, wenn man auch die Evolution betrachtet. Also die Urinsekten, ich weiß nicht, hatten die nicht teilweise eine Spannbreite von über 2 Metern Flügelbreit?
Nee.
Das ist, glaube ich, schon wirklich beeindruckend. Okay, dann steigen wir doch mal mit deiner ersten These ein. Du schlägst vor, die wesentlichen Merkmale der Arthropoda am Beispiel der Käfer zu erarbeiten, denn Körperbau und Entwicklungsstadien sind leicht zugänglich. Ich kenne hier vor allem die Biene als typisches Beispieltier für Insekten. Wieso lässt sich das in Käfern vielleicht noch besser erarbeiten?
Ja, da sprichst du ein ganz zentrales Thema an, Christina. Wir kennen im Unterricht hauptsächlich die Honigbiene oder beispielsweise die gemeine Wespe, bei der wir ganz wunderbar durch diese eindeutige Wespentaille die Dreigliedrigkeit des Insektenkörpers bearbeiten können. Das liegt sozusagen auf der Hand. Auch die Vorder- und die Hinterflügel sind eindeutig zu identifizieren. Allerdings haben wir es hier mit einem sozialen Insekt zu tun und mit einem speziellen Körperbau, der eben nicht so einfach auf die allgemeinen Grundbauplan der Insekten übertragbar ist. Also wir finden mehr Insekten, die von diesem offenkundigen Bau abweichen, als solche, die dem entsprechen. Und bei den Käfern haben wir ganz wunderbar zwar diesen Grundbauplan vor zu beobachten, zu betrachten. Allerdings muss man genau hingucken. Wenn wir bei den Käfern die Deckflügel, also die Vorderflügel, die zu Deckflügeln umgewandelt sind, betrachten, da die sogenannten Elytren, dann sieht es ja schon ein bisschen anders aus als bei der Honigbiene, wo wir eben die Vorderflügel als heutige Flügel ausgebildet haben. Die Hinterflügel sind unter diesen Deckflügeln, unter den Elytren, ziemlich gut versteckt. Und wenn man so einen Käfer im Querschnitt beziehungsweise von unten anguckt, muss man schon genau hingucken, wo denn jetzt der Thorax, also der Körper, beginnt und endet, an welcher Stelle das Abdomen, der Hinterbau, beginnt und endet. Was zu sehen ist, allerdings nicht so einfach wie bei der Honig, Biene und Wespe, weil eben diese Wespentaille letzten Endes fehlt. Und durch dieses genaue Hinschauen muss man natürlich auch sich genauer mit diesem Grundbauplan auseinandersetzen und wird ein bisschen stärker gefordert als jetzt bei der Beschreibung und Betrachtung der Honigbiene. Und wenn wir die Entwicklungsstadien natürlich betrachten, sehen wir bei den Käfern natürlich ganz prototypisch die Holometabolie, also die Entwicklung vom Ei über die Larve, die Puppe und dann das adulte Stadium. Und wir können an dieser Stelle auch ganz wunderbar unterscheiden und betrachten, wie sich Larve und Imago im Wesentlichen unterscheiden, was die Nahrungsquellen angeht, um eben die innerartliche Konkurrenz oder die, ja, die Konkurrenz bei der Futtersuche, Futteraufnahme zu vermeiden. Also wenn wir zum Beispiel den Maikäfer betrachten, dann sehen wir ganz klar, der sogenannte Engerling, der frisst Pflanzenwurzeln und kommt natürlich mit dem, was der Maikäfer frisst, nicht in Konkurrenz.
Ich kann mir vorstellen, ein Vorteil für ein Bienen ist, viele Schulen haben ja mittlerweile auch so einen kleinen eigenen Bienenstock. Bienen sind, es gibt ja auch den lokalen Imker, leicht zugänglich. Ja. Wie ist es denn mit anderen Käfern? Kann ich die einfach aus meinem Garten pflücken oder muss ich da wegen Artenschutz etwas beachten?
Also die allermeisten Arten der Käfer sollten unproblematisch ins Klassenzimmer zu bringen sein. Also nehmen wir zum Beispiel den Dunkelkäfer. Also es hängt natürlich von der Jahreszeit auch ab. Nehmen wir mal den Dunkelkäfer im Sommer beziehungsweise im Spätsommer und Frühherbst. Den finde ich im Wald. Ohne weiteres kann ich ihn mitnehmen. Oder wie wir es in dem Unterrichtsvorschlag ja auch vorgestellt haben, ich kann durchaus auch den Dung als solchen verwenden und unmittelbar daraus die Dunkelkäfer absammeln. Ansonsten habe ich zum Beispiel, wenn wir den Mehlkäfer betrachten, eigentlich ähnlich wie du es beschreibst bei den Honigbienen, eine endlose Möglichkeit des Zugangs zu den Käfern. Den kann ich, den Mehlkäfer, relativ einfach auch im Klassenzimmer halten und an diesem Beispiel super schön auch die Entwicklung des Käfers betrachten.
Der Mehlkäfer lässt sich ja zum Glück auch ganz einfach im Tierfuttermittelladen kaufen. Und jo. Das ist natürlich auch sehr praktisch.
Zum Beispiel, ja.
Und des Weiteren schlägst du vor, die morphologische Vielfalt der Käfer zu nutzen, um biologische Arbeitsweisen zu trainieren, da der Grundbauplan ein riesiges Potenzial für Angepasstheiten bietet. Von welchen Arbeitsweisen und vielleicht auch von welchen Themenfeldern, für die wir Käfer einsetzen können, sprechen wir hier denn?
Ah, wir haben leider nur 20 Minuten. Ich versuche mich deswegen ein bisschen zu begrenzen. Also was wir in unserem Themenheft versucht haben, ist diese Morphologie anhand von verschiedenen die unterschiedliche Morphologie anhand der unterschiedlichen Lebensräume und Strukturfunktionszusammenhänge zu erarbeiten. Nehmen wir daraus mal zum Beispiel im Wasser lebende Insekten oder am Wasser lebende Insekten, dann können wir allein schon in diesem Lebensraum zum Beispiel, denken wir an die am Gewässerrand leben, im Substrat leben, im Sand leben, im Boden leben, müssen bei gleichem Grundbauplan mit anderen Voraussetzungen umgehen. Nämlich muss irgendwie durch dieses Substrat durchkommen. Ich brauche einen Körper, der im Idealfall zwischen Hohlräume im Gestein, im Kies, im Sand ganz gut durchkommt. Und zugleich habe ich, wenn ich einen Schritt weiter gehe ins Wasser, die Angepasstheiten der Gliedmaßen und der Körperform an die schwimmende Fortbewegung und eben die Variation über zum Beispiel die Haare an den Hinterbeinen, um eben gut voranzukommen und die Oberfläche entsprechend vergrößert zu haben. Zugleich, wenn ich jetzt dieses Wasser herausnehme, stellt sich ja sehr schnell auch die Frage, wie kommt denn eigentlich ein solches im Wasser lebendes Insekt, im Wasser lebender Käfer zu seinem Sauerstoff? Und da haben wir ausgehend vom Grundbauplan ja die Tracheensysteme, um eben Sauerstoff an die Zellen zu bringen. Wir haben keine Kiemen, keine Oberflächenvergrößerung. Das heißt also, hier müssen Käfer mit anderen Strategien umgehen, wie sie Wasser mitnehmen. Und da kann man ganz wunderbar auch am Lebensalltag anknüpfen bei dieser Beobachtung, nämlich gucken wir uns das Trimagische Turnier bei Harry Potter an zum Beispiel, dann gibt es eben Lösungen, die dort getroffen werden, also praktisch mit so einer Luftblase um den Kopf oder beispielsweise der Möglichkeit, dann doch Sauerstoff aus dem Wasser zu bekommen. Schon ganz gute Ansatzpunkte, die wir wieder bei Käfern finden und dort eben aus diesem Kontext beobachten, beschreiben und in ihrer Funktionsweise erläutern können. Also Strategie ist beispielsweise, ich kann Luft unter die Deckflügel packen, wie es manche Käfer machen. Ich kann Luft sozusagen über feine Härchen an der Unterseite des Körpers festhalten. Oder ich kann versuchen, über Diffusion sozusagen in einen Luftspeicher, also Sauerstoff über Diffusion in den Luftspeicher, der unter Wasser mitgenommen wird, mitzubringen und muss dann gar nicht mehr auftauchen. Ähnliches Funktionsprinzip wie bei den Kiemen, nur eben ohne die strukturelle Angepasstheit bei den Kiemen. Wir befinden uns jetzt im Wasser, um einige Beispiele zu nennen. Gleichermaßen können wir zum Beispiel morphologische Angepasstheiten an den Lebensraum bzw. die Lebenszeit zu beschreiben. Wenn wir zum Beispiel noch an die Angepasstheiten an den Lebensraum Holz denken, Käfer, die sozusagen ganz eng verbunden sind mit Mikroorganismen und Pilzen für die Reproduktion und den Wachstum der Larve, also den sogenannten Ambrosia-Pilzen, die über deren Sporen über die Oberflächen des Käfers im Holz verteilt werden, dort das Holz zersetzen und wiederum von den Käferlarven als Nahrungsquelle genutzt werden. Dafür braucht spezifische morphologische Angepasstheiten, und diese Angepasstheiten kann man in vielfältiger Weise entdecken und vor allem auch in eine größere ökologische Wechselbeziehung setzen. Also was gerade bei den Käfern deutlich besser funktioniert als bei anderen Insekten, weil eben auch diese ökologischen Wechselbeziehungen in hohem Maße vielfältig sind.
Ja, vielen Dank. Ich glaube, es waren jetzt ganz viele schöne Beispiele dafür, dass man den Käfer über alle Themenbereiche und Stufen hinweg als Beispiel einsetzen kann und nicht nur in der Einheit für die Wirbellosen. Und dass man damit sehr viele verschiedene Phänomene illustrieren kann, auch vielleicht, wo man gar nicht zuerst an Käfer denken würde. Du schreibst dann noch weiterhin, dass dabei auch eine mehrperspektivische Auseinandersetzung wichtig ist, denn zum Beispiel die Käferlarven können sowohl als Nützlinge wie auch als Schädlinge bewertet werden. Hast du ein Beispiel für einen solchen Fall und vor allem für die Bedeutung der Auseinandersetzung mit diesem Fall?
Also würde ich mit Letzterem ganz gerne anfangen, nämlich der Bedeutung der Auseinandersetzung. Unsere Herausforderung in Bildungsprozessen generell und im Spezifischen in der Biologie dürfte mit Blick auf unsere Zukunft ganz besonders davon abhängen, ob wir es schaffen, diese Blickweise von richtig und falsch, Nützling und Schädling, also diese Dichotomie aufzulösen und uns immer auf unterschiedliche Perspektiven auch einzulassen. Und das kann man sehr früh beispielsweise an den Käferlarven erarbeiten, weil wir ganz klar sagen müssen, es kommt natürlich drauf an, ob ich einen solchen Käfer, eine solche Käferlarve als Nützling oder Schädling bewerte. Nehme ich die Perspektive der ökologischen Wechselbeziehung, dann machen Speckkäfer absolut Sinn. Weil ohne die Speckkäfer und die anderen Käferlarven, vor allem die beim Abbau toter tierischer Substanz beteiligt sind, hätten wir ein gravierendes Problem, nämlich es würde unter Umständen deutlich länger dauern, bis totes tierisches Material zersetzt und wieder in den Nährstoffkreislauf zurückgeführt wird. Also an dieser Stelle macht die Larve absolut Sinn. Es ist natürlich blöd, wenn die Auswirkung für den Menschen bei der gleichen Larve dergestalt aussieht, dass diese Larve an den menschlichen Nahrungsvorräten, was für die Larve ja kein Unterschied ist zu totem tierischen Material, sich verdingt und damit eben für den Verderb von Lebensmitteln sorgt. Wäre eine Perspektive. Die andere Perspektive, auch zwischen Nützling und Schädling, steckt wieder in einer ökologischen Wechselbeziehung. beziehungsweise auch im Bereich der nachhaltigen Entwicklung. Wenn wir zum Beispiel unsere ertragreichen Futterpflanzen, Getreidepflanzen, Lebensmittelpflanzen betrachten, dann entwickeln wir natürlich auch eine gewisse Anfälligkeit für eben sogenannte Schädlinge. Denken wir an den Drahtwurm, den sogenannten, also die Larve des Schnellkäfers. Der breitet sich insbesondere dann gut aus, wenn ich in Monokulturen, wie gesagt, ertragsorientierte Arten anbaue und damit natürlich auch diese Perspektive des Schädlings und die Problematik eine eindeutig menschgemachte ist.
Ich denke, das ist auch eine gute Überleitung an die nächste These. Also, dass du jetzt eine Forscher in die SchülerInnen mitbringen, diese Forscher, es gibt gute Tiere, böse Tiere. Du schreibst gerade, solche Alltagsvorstellungen zu Käfern kann man auch für konstruktive Lernanlässe nutzen. Welche anderen Vorstellungen bringen SchülerInnen denn noch mit?
Wenn wir über Alltagsvorstellungen zu Käfern sprechen, dann finden wir vielfältige Ansatzpunkte und Themen, die sich auf die Entwicklung, auf die Ernährung und natürlich also auf deren Ernährung und natürlich auch auf ökologische Wechselbeziehungen beziehen. Nehmen wir mal zunächst mal die Frage, nehmen die Lernenden das Entwicklungsstadium, Larvenstadium tatsächlich wahr? Oder sind für die Kinder Käfer hauptsächlich Käfer? Also wir müssen an dieser Stelle ganz klar auch unterscheiden zwischen solchen Käfern, die den Großteil ihrer Lebensspanne als Larve verbringen, gerade hier wieder Maikäfer oder Busenkäfer, und der Tatsache, dass das adulte Insekt, das Imago, häufig ausschließlich für die Reproduktion vorgesehen ist und wesentliche Organsysteme, wie zum Beispiel das Verdauungssystem, praktisch reduziert sind. Heißt also, hier hätten wir eine Auseinandersetzung damit, dass bei Insekten die Lebensphasen nicht immer vorwiegend im adulten Imago-Stadium sind. Da kann man auch von den Käfern zum Beispiel zu den Steinfliegen oder den im Wasser lebenden Larven, die häufig auch als biologische Zeigerorganismen für die Wasserqualität hergenommen werden. Zweite große Alltagsvorstellung, die du praktisch angebracht hast, ist eben tatsächlich die Frage, was lebt in der Erde, wird als Wurm bezeichnet. Denken wir gerade, wie vorher erwähnt, den Drahtwurm oder der Engerling wird gerne auch als Wurm angesehen. Auch hier können wir unter Umständen zu einem kognitiven Konflikt führen. Und die Unterschiede zwischen den tatsächlichen, zum Beispiel Ringelwürmern, im kontrastierenden Verfahren führen und dann für die Heranwachsenden und für die Lernenden ganz deutlich machen, ein Wurm ist eben nichts, was Beine oder Beinansätze hat, sondern ein Wurm ist ein Wurm. Und die dritte Frage der Alltagsvorstellung, du hattest vor die Bienen angesprochen, die sehr häufig als wesentliche Bestäuber unserer insektenbestäubenden Pflanzen angesehen werden. Auch hier kann man deutlich machen, dass es mindestens genauso viele Pflanzen gibt, die insbesondere vorwiegend von Käfern und jetzt zum Beispiel Schwebfliegen und anderen Insekten bestäubt werden und eben nicht von Bienen. Dafür kann man zum Beispiel die große Gruppe der Apiaceae, also der Doldenblütengewächse, zum Beispiel nennen. Ja, nur drei Beispiele.
Ja, aber auch sehr umfassende Beispiel. Ich glaube auch gerade diese Wurmvorstellung ist so eines der größten Probleme auch durch unsere deutsche Sprache, wo es nun mal der Mehlwurm auch ist.
Richtig.
Ist das gleiche etwas, was SchülerInnen immer unglaublich verwirrt, dass der Mehlwurm trotz des Namens tatsächlich kein Wurm ist.
Ja, vielleicht auch die Anekdote. Wenn wir über die Entomophagie sprechen, also über das Essen von Insekten produzierten oder aus Insekten produzierten Lebensmitteln findet man auf vielen Karten von Burger-Anbietern Patties, also diese vermeintliche Fleischeinlage, aus Buffalo Worm. Also ist die Bezeichnung. Und das hört sich eigentlich ganz gut an. Buffalo Worm, das ist nahe am Fleisch dran. Würde man von der Larve des Mehlschimmelkäfers sprechen, wär vermutlich der kulinarische Genuss deutlich geringer.
Ja, klingt nicht ganz so einladend. Und dann noch zum letzten Punkt, dass du noch vorschlägst, einen Käfergarten anzulegen und die zu einer struktureller Vielfalt zu gestalten, damit die SchülerInnen auch zur biologischen Vielfalt als Ganzes beitragen. Das klingt jetzt zuerst mal nach ziemlich viel Zeitaufwand und an Zeit fehlt es an Schulen ja immer. Wie viel Arbeit macht denn so ein Käfergarten tatsächlich und wieso lohnt es sich, diese zu investieren?
Also wir verwenden die Käfer an dieser Stelle ja tatsächlich als sogenannte Schlüsselart, weil wir über dieses Schlüsselartkonzept ganz gut erreichen können, aufzuzeigen, dass auch kleinste Organismen gemessen an ihrer Biomasse einen sehr hohen Einfluss auf die Gestaltung eines Ökosystems haben. Und um dies auch ein Stück weit nachvollziehen zu können, bieten sich eben strukturvielfältige Käfergärten wunderbar an, weil nämlich, wenn wir jetzt zum Beispiel über den Abbau von organischer Substanz denken, wir mit einem Kompost schon wunderbar erlebbar machen, wie das Leben einerseits die angesprochenen echten Würmer im Kompost sichtbar machen, aber in genauso großer Menge die Larven zum Beispiel des Rosenkäfers, die auch maßgeblich am Abbau der organischen Substanz beteiligt sind. Das heißt also, Aufwand für die Schule bedeutet, ich brauche einen Kompost zum Beispiel. Dann brauche ich Strukturen, in denen wir Rückzugsräume für die Käferlarven und für die adulten Käfer finden. Sprich, der Aufwand ist eigentlich ziemlich gering, weil die Herausforderung ist, für einen käferfreundlichen Garten einfach mal an vielen Ecken nichts zu tun. Heißt also, ich brauche eine Ecke, an der Holzschnitt liegen gelassen wird, um eben auch vielleicht auch ein bisschen größeres Totholz, welches von den Käfern verwendet werden kann. Ich brauche vielleicht einen offenen Bereich, in dem die Laufkäfer, also einen strukturvielfältigen offenen Bereich, in dem ich Steine, niedrigen Bewuchs habe, in dem die Laufkäfer auf Jagd gehen können. Und im Idealfall brauche ich vielleicht sowas wie ein feuchtes Biotop, was eben auch seit den 70er Jahren eigentlich an vielen Schulen schon zu finden ist, um eben auch zum Beispiel Wasserkäfern einen Lebensraum zu bieten. Also die Prämisse für den käferfreundlichen Garten ist tatsächlich, mach so wenig wie möglich und schau, dass du keinen, wie nennen wir es, englischen Rasen hast. Und wenn man dann noch ein bisschen Zeit investiert für solche Flächen, die neben Käfern zum Beispiel auch von den bodenbrütenden Wildbienen genutzt werden können, dann hat man in so einem Schulgelände schon wirklich viel erreicht. Und das, was ich gerade beschreibe, dürfte sich in den Ecken, wenn es nicht gerade wirklich eine zu betonierte Innenstadtschule ist, dürfte sich auf den Schulgeländen eigentlich realisieren lassen. Und wenn ich wirklich den Fall habe, ein solches zu betoniertes Schulgelände zu haben, dann kann man auch überlegen, ob ich nicht mit einzelnen Insellösungen zumindest mal Brut- und Nistmöglichkeiten biete, die von Käfern, aber eben wie gesagt auch von anderen Insekten angenommen werden können.
Okay, vielen Dank für diese Anregung, wie man auch den Garten direkt praktisch umsetzen kann. Käfer sind natürlich ein Thema, mit dem ihr vielleicht noch nicht so oft in Kontakt gekommen seid, gerade auch im Studium. Aber wenn ihr Ideen sucht, wie ihr Käfer in den Unterricht einbauen könnt, bietet das Themenheft zahlreiche Anregungen dafür, die es sich lohnt, einmal durchzulesen und vielleicht auch direkt umzusetzen. Dann danke ich dir, Steffen, für das anregende Gespräch. Schön, dass du heute hier warst.
Vielen Dank dir. Es hat mir Freude gemacht, über Käfer zu plaudern.
Das war Einfach unterrichten. Der Podcast von Friedrich Plus aus dem Friedrich Verlag. Wir bringen innovativen Unterricht für Lehrkräfte auf den Punkt.